Deutschlandfunk.
Willkommen, schön, dass ihr hier seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Stellt euch vor, ihr seid unter Druck. Vielleicht müsst ihr euch das auch gar nicht vorstellen, vielleicht seid ihr gerade unter Druck. Zum Beispiel, weil ihr morgen eine große Prüfung habt. Oder weil bei der Arbeit einfach alles so viel ist, dass ihr gar nicht mehr wisst, wo euch der Kopf steht. Kurz, ihr seid gestresst. Das fühlt sich nicht gut an. Stress verändert uns und Stress verändert auch, wie wir uns anderen gegenüber verhalten.
Was macht Stress mit unserem Sozialverhalten? Irgendwie sind wir anders gegenüber unseren Mitmenschen, wenn wir gestresst sind, als wenn wir nicht gestresst sind. Kampf oder Flucht bedeutet ja, ich interessiere mich gerade für mich selber, ich will vor allem mit Stress herauskommen, ich richte mich vor allem gegen andere Leute, es geht nur um mein eigenes Wohlergehen und nicht um das Wohlergehen anderer Leute. Also, die Hypothese war, dass wenn wir gestresst sind, dann werden wir egoistischer, weniger großzügig und wir kümmern uns um uns selber, aber nicht um andere Leute.
Dass Stress bei uns eine Kampf- oder Fluchtreaktion auslöst, das ist schon lange bekannt und wurde auch immer wieder in Studien belegt. Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte, sagt Tobias Kalentscher. Tobias Kalentscher ist unser heutiger Redner. Er ist Professor für vergleichende Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ja, sagt Tobias Kalentscher, das stimmt tatsächlich, dass Stress uns aggressiv macht. Also diese Studien haben recht. Und er erklärt in seinem Vortrag gleich auch, welche Hormone und welche Botenstoffe in unserem Gehirn genau dafür verantwortlich sind, dass wir diese Kampf- oder Fluchtreaktion haben. Aber, sagt er, Stress macht noch etwas anderes mit uns und das ist vielleicht überraschend. Nämlich, Stress kann auch dazu führen, dass wir besonders zugewandt und freundlich und großzügig werden. Das klingt vielleicht paradox erstmal, aber wenn man genau hinguckt, gibt es dafür eine sehr logische Erklärung, sagt Tobias Kalentscher. Wie die aussieht, das erklärt er jetzt in seinem Vortrag. Den hat er gehalten am 4. Dezember 2025 in Düsseldorf.
Ja, guten Abend. Ich hoffe, dass Sie mich alle hören können. Ich werde Ihnen heute etwas erzählen über Stress und was Stress mit unserem Sozialverhalten macht. Also der Titel meines Vortrags ist Paradox gestresst, wie unser Gehirn entscheidet, wem wir helfen. Dann geht's jetzt los. Und zwar würde ich gerne, bevor ich Ihnen irgendwas über Stress oder Sozialverhalten erzählt habe, würde ich Sie gerne fragen, wenn Sie gestresst sind, was glauben Sie, wie Sie sich tendenziell eher verhalten? Werden Sie eher unfreundlich und gereizter oder eher freundlich und hilfsbereiter oder mal so oder Sie sind so wie immer oder das ist überhaupt eine blöde Frage? Wer von Ihnen ist der Meinung, dass Sie eher unfreundlicher oder gereizter werden bei Stress? Ohne es gezählt zu haben, das scheint mir doch die Mehrheit zu sein. Wer von Ihnen glaubt denn, dass Sie freundlicher oder hilfsbereiter werden unter Stress? Eine Person. Wir haben auf jeden Fall eine Person, die wirklich super nett ist. Mal so ist ja auch ziemlich viele. Wer von Ihnen ist mal so? Auch einige Hände. Aber das Gewinnerthema war bisher unfreundlich und gereizt. Und wer von Ihnen ist der Meinung, dass Sie so wie immer sind? Auch eine halbe Hand. Also, wir sehen hier sowohl im Hörsaal als auch online, unfreundlich und gereizt ist die Gewinnerantwort, gefolgt von mal so, es hängt von der Situation ab. Gut, das war auch schon die Umfrage. Das zeigt nämlich, dass viele Leute von sich selber meinen, und dem ist auch so, kann ich schon mal verraten, dass man sich unter Stress verändert. Also bei vielen ist es so, dass wenn sie gestresst sind, dass sie eher leicht reizbar oder erregbar sind. Und vielleicht gibt es sogar Leute, die sogar regelrecht aggressiv werden. Aggressiv ist so ein hartes Wort, aber kann ja sein. Aber zumindest ein paar Leute online und eine Person hier im Raum hatte gesagt, dass das Gegenteil kann auch der Fall sein, nämlich dass man eher nett wird, also freundlich, zugewandt unter Stress. Es kann sein, also dass wir netter werden, weil wir Hilfe und Trost in stressvollen Zeiten brauchen und deswegen einfach nett zu unseren Leuten werden. Beides ist möglich und für beides haben wir in der Umfrage gerade Antworten bekommen. Also, ich glaube, was die Umfrage auf jeden Fall zeigt, ist, dass Stress unser Sozialverhalten verändern kann. Also irgendwie sind wir anders gegenüber unseren Mitmenschen, wenn wir gestresst sind, als wenn wir nicht gestresst sind, also wenn wir ruhig und entspannt sind. Und das ist das Thema des heutigen Vortrags. Was macht Stress mit unserem Sozialverhalten? Die klassische Sicht auf die Effekte von Stress auf unser Sozialverhalten ist Fight or Flight, also Kampf oder Fluchtverhalten. Also die Idee ist, dass Stress Reaktionen verstärkt, die zu kämpfen oder zu flüchten führen. Stress macht uns also aggressiver, antagonistischer, also gegen andere gewandt und auch energetischer. Gibt uns also die Energie, um den Stressoren zu begegnen, also um vor denen flüchten zu können oder sogar mit Fressfeinden, die uns fressen wollen, kämpfen zu können. Jetzt ist es natürlich so, dass wir heutzutage nicht so schrecklich häufig mehr mit Fressfeinden zu tun haben. Diese Hypothese von Kampf oder Flucht, die ist vor fast 100 Jahren von einem Wissenschaftler namens Walter Cannon aufgestellt worden. Und der hatte vor allem beschrieben, was Stress mit Tieren macht. Also wenn ein Tier von Fressfeinden bedroht wird, dann bekommt es Energie, um wegzulaufen. Also das Zebra, das von einem Löwe gejagt wird, das kann weglaufen, kann also flüchten. Oder wenn ein Pavian von einem Artgenossen angegriffen wird und sich verteidigen muss, dann hat es die Energie dazu, um sich zu verteidigen, kann also den Kampf reingehen. Oder zwei Bären, die miteinander kämpfen, die Stressreaktion, die diese Bären führen, die führt also dazu, dass die besser kämpfen können. Also kämpfen oder flüchten ist die Standardstressreaktion, die von Walter Cannon aufgestellt worden ist und die sich eigentlich in so gut wie jedem Lehrbuch auch wiederfindet. Also steht in jedem Lehrbuch drin, auch in sehr vielen Zeitungsartikeln, wenn man über Stress was liest, steht das auch drin. Also Stress verstärkt Kampf- oder Fluchtverhalten. Also die Frage, ob Stress unser Sozialverhalten verändert, scheint also vor fast 100 Jahren eigentlich bereits beantwortet worden zu sein. Stress führt dazu, dass wir flüchten oder kämpfen und es gibt uns die Energie dazu, um das auch tun zu können. Und wenn ich mir die Antworten in der Umfrage von gerade oder die Antworten hier im Hörsaal angucke, dann passt das eigentlich ganz gut dazu. Also Sie alle waren ja der Meinung, viele von Ihnen waren der Meinung, dass Sie auch eher gereizt, also auch eher antagonistisch werden. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Kampfverhalten, aber zumindest eher ein gegeneinander gerichtetes Verhalten. Also übertragen auf uns Menschen bedeutet das, dass wir also eher antagonistisch, also gegen andere gerichtet in sozialen Situationen werden, also eher irritiert, feindselig oder vielleicht sogar aggressiv und eben gerade nicht freundlicher oder netter zu anderen. Man kann also sagen, die Frage ist beantwortet, wir werden reizbar gegeneinander gerichtet und eben nicht freundlicher zueinander. Also Stress führt zu Kampf- oder Fluchtreaktionen. Und dazu gibt es auch tatsächlich sehr, sehr viele Belege in der Literatur. Es steht auch in so gut wie jedem Lehrbuch über Stress drin. Es gibt dazu nicht nur grundlagenwissenschaftliche Belege, sondern das ist auch in vielen anderen Bereichen gefunden worden. Also auch in vielen anderen Bereichen sind aggressive Tendenzen bei Menschen in Zusammenhang mit Stress gefunden worden. Zum Beispiel wurde in den USA bei College-Studenten gefunden, dass psychischer Stress von Veteranen, die jetzt studieren, also College-Studenten, die Veteranen waren in der US-Armee, dass der Stress als Hauptfaktor für häusliche Gewalt identifiziert wurde. Stressige Lebensereignisse tragen zum Zusammenhang zwischen psychischen Störungen und Gewalt bei. Und auch in der Kriminologie gibt es eine Theorie, die heißt General Strain Theory. Und diese Theorie, diese General Strain Theory in der Kriminologie, die bringt Stress mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für aggressives kriminelles Verhalten in Verbindung. Also, wenn die Leute gestresst sind, die kriminellen Leute, dann werden sie eher aggressiv, als wenn sie nicht gestresst sind. Gut, man kann also festhalten, die Frage scheint beantwortet, Stress führt zu Kampf- oder Fluchtverhalten. Also, eigentlich alles klar. Im Grunde könnten wir jetzt hier aufhören. Aber ein paar Minuten haben wir ja noch, deswegen würde ich an dieser Stelle gerne ein Fragezeichen machen. Ist das wirklich so? Aber bevor ich auf dieses Fragezeichen eingehe, eine kurze Klammer auf. Ich würde ganz an dieser Stelle gerne einen kleinen Exkurs machen und die Frage beantworten, was ist denn eigentlich überhaupt Stress? Bis jetzt habe ich das ja gar nicht definiert. Ich glaube, jeder weiß ungefähr, was Stress ist oder jeder hat zumindest eine Vorstellung von Stress, aber ich würde das ganz gerne mal wissenschaftlich definieren. Das ist ein kleines bisschen ein Problem, denn über Stress könnte ich ganze Vorlesungsreihen halten. Also ich könnte sicherlich Stunden oder Tage darüber sprechen, was Stress überhaupt ist, was die physiologischen Hintergründe von Stress sind, was die psychologischen Gründe sind. Dafür haben wir die Zeit nicht, deswegen gebe ich Ihnen jetzt eine sehr kurze Kurzzusammenfassung von Stress. Ich fange mal mit einer Definition an. Auch hier gibt es verschiedene Definitionen. Das ist eine sehr generelle, allgemeine Definition. Stress kann definiert werden. Also Stress bzw. die körperliche Stressreaktion ist eine mentale und physiologische Reaktion auf die Wahrnehmung einer unangenehmen oder bedrohlichen Situation. Und ein Stressor ist ein Reiz, der eine Stressreaktion auslöst. Also dieser arme Mensch hier am Strand, der gerade vom Hai angegriffen wird, der befindet sich in einer bedrohlichen Situation. Der wird mit Sicherheit Stress empfinden und wird eine körperliche und mentale Stressreaktion haben. Stress hat katabolische Funktionen. Was heißt das? Das bedeutet, dass Stress Energiereserven mobilisiert, also Energie zur Verfügung stellt, um den Anforderungen eines Stresses zu begegnen, zum Beispiel um Kampf- oder Fluchtreaktionen zu verstärken. Also dieser Mensch am Strand, der von dem Hai angegriffen wird, der wird jetzt eine Fluchtreaktion vermutlich eingehen und eben so schnell weglaufen, wie er überhaupt nur kann. Und die Energie dazu, die kommt eben unter anderem durch Stress. Was macht Stress in unserem Körper? Also nochmal, Stress macht wahnsinnig viel in unserem Körper. Deswegen gebe ich Ihnen hier nur die Ultra-Kurzversion, was in unserem Körper passiert, wenn wir gestresst sind. Noch eine kleine Vorabinformation, ich rede hier nicht über chronischen Stress. Chronischer Stress ist ein bisschen was anderes. Ich rede hier über akute Stressoren. Das bedeutet nicht, dass chronischer Stress uninteressant ist. Im Gegenteil, chronischer Stress ist wahnsinnig interessant, aber ich muss irgendeine Auswahl treffen. Deswegen rede ich jetzt hier über akuten Stress. Also es gibt irgendwas, was uns stresst, irgendein Hai oder eine Klausursituation für unsere Studierenden oder ich stehe hier und halte einen Vortrag. Das sind akute Stressoren. Also wenn ich gestresst bin, dann passiert in meinem Körper eine zeitabhängige Reaktion. Und zwar unmittelbar nach Beginn des Stressors kommt es zur Ausschüttung von verschiedenen Botenstoffen im Körper, nämlich von Adrenalin, Noradrenalin und von Cortisol. Ich sage gleich noch was dazu. Aber im weiteren Zeitverlauf verändert sich das und die Adrenalin- und Noradrenalin-Reaktion, die verschwindet und es bleibt nur noch Cortisolaktivität übrig. Lassen Sie mich erst etwas über Noradrenalin sagen, was also unmittelbar nach Beginn des Stressors beginnt. Adrenalin und Noradrenalin sind zwei Botenstoffe, Hormone und Neurotransmitter, die verantwortlich für das sind, was wir eigentlich typischerweise mit Stress verbinden. Also wenn ich Sie jetzt nach der Definition gefragt hätte, dann hätten Sie mit Sicherheit Dinge gesagt, die mit Adrenalin und Noradrenalin zusammenhängen. Zum Beispiel hängt Adrenalin und Noradrenalin mit dem Herz, dem erhöhten Herzschlag, dem Herzrasen zusammen, was wir bei Stress empfinden. Also die Erhöhung der Herzrate macht Adrenalin und Noradrenalin. Erhöhung des Blutdrucks, das sind alles periphere Effekte, Herz, Blutdruck und so weiter. Schwitzen, wenn wir anfangen zu schwitzen, auch das hängt mit Adrenalin und Noradrenalin zusammen. Erhöhung der Atemfrequenz, also wenn wir anfangen zu hecheln und so weiter. Das sind alles Stresseffekte, die mit Adrenalin oder durch Adrenalin und Noradrenalin kommen. Adrenalin ist ein Hormon, was im Körper wirkt, aber nicht ins Gehirn gehen kann. Im Gehirn wirkt der Neurotransmitter Noradrenalin. Und was macht das im Gehirn? Es macht wahnsinnig viel. Im Grunde, wenn Noradrenalin ausgeschüttet wird unter Stress, dann wird die gesamte Aktivität des gesamten Gehirns verändert. Also im gesamten Gehirn passiert was unter Stress. Nochmal, die Antwort von Adrenalin und Noradrenalin, die ist schnell. Also sobald ein Stressor ansetzt, zack, geht das auch hoch. Adrenalin und Noradrenalin ist aber auch so schnell wieder vorbei. Also wenn der Stressor zu Ende ist, dann geht auch Adrenalin und Noradrenalin wieder auf das normale Niveau zurück. Also wir haben einen schnellen Beginn und auch ein schnelles Ende von Noradrenalin und Adrenalin. Was ist mit Cortisol? Cortisol ist ein Hormon. Das bedeutet, wenn wir gestresst sind, dann wird Cortisol in den Blutkreislauf ausgeschüttet. Und über den Blutkreislauf erreicht Cortisol unseren Körper, also unsere Organe und eben auch das Gehirn. Und die Cortisolwirkung im Gehirn, die ist sehr komplex, aber vor allem, und das ist wichtig für den Vortrag heute, ist die sehr lange messbar. Die Cortisolwirkung auf das Gehirn ist sogar messbar, wenn der Stress auch schon lange wieder vorbei ist. Und selbst wenn das Cortisolniveau, also der Cortisolspiegel im Blut, wieder zurück auf Normalniveau ist. Also im Tierexperiment konnte sogar Stunden oder sogar Tage später, nach einem akuten Stressor, konnte noch die Wirkung von Cortisol auf das Gehirn gemessen werden. Selbst wenn der Cortisolspiegel schon längst, also Stunden oder Tage, wieder zurück auf Normalniveau war. Also, Cortisol setzt auch relativ schnell ein, mit Stress nicht ganz so schnell wie Noradrenalin, aber relativ Stress, hat aber vor allem eine lange Wirkung, kann also beobachtet werden, selbst dann, wenn der Stressor schon längst wieder vorbei ist. Was macht Cortisol im Gehirn? Ähnlich wie Noradrenalin wirkt Cortisol im gesamten Gehirn, verändert also die gesamte Aktivität im gesamten Gehirn. Also das Ganze zusammengefasst, unser Gehirn wird durch Stress Botenstoffe beeinflusst. Ich habe vor allem über Noradrenalin und Cortisol gesprochen. Unmittelbar nach Beginn des Stressors ist das Gehirn unter dem Einfluss unter der kombinierten Aktivität von Cortisol und Noradrenalin. Und im weiteren Verlauf, bis weit nach Ende des Stressors, ist die Noradrenalinaktivität schon wieder längst weg, aber Cortisol beeinflusst das Gehirn immer noch. So, Klammer zu, das war der Exkurs. Jetzt wissen Sie ein bisschen was über Stress. Jetzt geht es weiter über Kampf- oder Fluchtverhalten. Also hier waren wir stehen geblieben. Und in einer Studie, die wir vor ungefähr 10 Jahren durchgeführt hatten, also ist schon etwas länger her, da hatten wir uns gefragt, ob diese Kampf- oder Fluchtreaktion nach Stress auch in ökonomischen Situationen zu beobachten sind. Also Kampf oder Flucht bedeutet ja, ich interessiere mich gerade für mich selber, ich will von diesem Stress herauskommen, ich richte mich vor allem gegen andere Leute. Das bedeutet also, ich berücksichtige das Wohlergehen anderer Leute nicht, sondern es geht mir um mein eigenes Wohlergehen und nicht um das Wohlergehen anderer Leute. Übertragen auf ökonomische Situationen würde das also bedeuten, ich sollte eigentlich egoistischer werden. Ich sollte zum Beispiel kein Geld oder keine Ressourcen mehr teilen, wenn ich gestresst bin. Wenn jetzt also irgendjemand Geld von mir möchte, dann gebe ich den Leuten kein Geld, denn ich bin ja antagonistisch, ich bin ja gegen die Leute gerichtet und interessiere mich für mich selber, aber nicht um andere Leute. Also, die Hypothese war, dass wenn wir gestresst sind, dann werden wir egoistischer, weniger großzügig und wir kümmern uns um uns selber, aber nicht um andere Leute. Das hatten wir getestet, indem wir Versuchspersonen ins Labor eingeladen hatten und mit denen eine Aufgabe gemacht hatten. Die Aufgabe war ein kleines bisschen komplexer als das, was ich Ihnen jetzt zeige, aber das, was ich Ihnen jetzt auf dieser Folie zeige, illustriert die Logik dieser Aufgabe ganz gut. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Versuchsperson und Sie bekommen von mir 15 Euro. Und ich frage Sie, Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin braucht gerade Geld. Wie viel dieser 15 Euro würden Sie Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin geben? Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der mir gerade zuhört, wahrscheinlich im Normalfall relativ viel Geld, wahrscheinlich die kompletten 15 Euro abgeben würde, wenn Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin um Geld bittet. Aber was ist denn, wenn es nicht Ihr bester Freund oder Ihre beste Freundin ist, sondern Ihr Nachbar, den Sie vielleicht gar nicht so gut kennen, wenn der Sie um Geld bittet? Auch hier bin ich mir ziemlich sicher, würden Sie wahrscheinlich was abgeben, aber vielleicht jetzt nicht die ganzen 15 Euro. Und Hand aufs Herz, das letzte Mal, dass Sie von einem Bettler auf der Straße angesprochen wurden. Ich bin mir auch hier ziemlich sicher, dass viele von Ihnen großzügig sind und dem Bettler Geld gegeben haben. Aber ob Sie jetzt wirklich 15 Euro gegeben haben, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also das ist im Prinzip die Logik der Aufgabe. Wie gesagt, die war ein kleines bisschen komplizierter, aber die Logik dieser Aufgabe, die wir gemacht hatten. Und was wir feststellen ist, das haben wir in ganz vielen Studien, nicht nur dieser, sondern in ganz vielen anderen Studien gefunden, auch nicht nur wir, sondern auch ganz viele andere Arbeitsgruppen haben das gefunden, ist, dass vielleicht nicht ganz überraschenderweise die Großzügigkeit abnimmt mit sozialer Distanz. Also das sehen wir hier. Auf der Y-Achse sehen wir Großzügigkeit, also zum Beispiel, wie viel Geld von diesen 15 Euro geteilt wird. Man kann Großzügigkeit auf verschiedene Art und Weise messen. Man kann es auch anders messen als in dem Beispiel gerade. Aber es gibt also irgendein Maß für Großzügigkeit. Und auf der X-Achse sehen wir soziale Distanz. Das bedeutet, wie emotional nah fühle ich mich der Person, mit der ich gerade Geld teile. Soziale Distanz 1 ist die Person, die mir in meinem Leben am nächsten ist. Das ist zum Beispiel Familie, mein Sohn oder meine Eltern oder meine Frau oder mein Ehepartner oder mein bester Freund, meine beste Freundin. Soziale Distanz 10 ist vielleicht mein Nachbar, wenn ich mich mit dem ganz gut verstehe oder sowas. Und soziale Distanz 100 ist ein komplett fremder Mensch auf der Straße, den ich überhaupt nicht kenne. Und was man eben sieht, ist in ganz vielen verschiedenen Studien, wie gesagt, nicht so sehr überraschend, dass die Großzügigkeit, also wie viel Geld teile ich, abnimmt über die soziale Distanz. Dafür gibt es einen Begriff, das heißt soziales Diskontieren. Also soziales Diskontieren bedeutet, dass die Großzügigkeit gegenüber anderen abnimmt, je größer die soziale Distanz zwischen dem Geber und dem Empfänger ist. Und zwar ist die mathematische Funktion, mit der dieser Abfall zu beobachten ist, ist hyperbolisch. Wir haben also einen hyperbolischen Abfall. Dass es hyperbolisch ist, das interessiert Mathematiker, das muss Sie jetzt vielleicht nicht ganz so sehr interessieren. Ich komme aber gleich nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Gut, wir hatten uns also gefragt, was ist der Effekt von Stress auf soziales Diskontieren? Und dazu, das ist eine Studie, die von meiner ehemaligen Mitarbeiterin Sophia Magitai durchgeführt wurde, dazu hatten wir Versuchspersonen ins Labor eingeladen und die haben wir gestresst. Und das haben wir gemacht mit einem sehr gut etablierten, einer sehr gut etablierten Stressaufgabe, dem Trier Social Stress Test. Dazu kommen jeweils 4 Versuchspersonen ins Labor und denen wird gesagt, die sollen ein fiktives Vorstellungsgespräch machen. Die kriegen keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die stellen sich in diese Kabinen, die Sie hier sehen, und vor ihnen stehen 2 Interviewleute mit einem weißen Kittel und die rufen dann immer einzeln die Versuchspersonen hervor, die müssen dann hervortreten und da wird dann irgendeine Frage gestellt. Warum möchten Sie unbedingt in unserer Firma arbeiten oder sowas. Und wichtig ist, die Interviewer mit dem weißen Kittel, die geben keinerlei Feedback. Kein verbales Feedback, also die sagen jetzt nicht, ja, wichtig oder gut so oder sowas. Und auch kein nonverbales Feedback, also kein Lächeln, kein Kopfnicken, gar nichts. Das ist ziemlich stressig, glauben Sie mir. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wird danach, müssen die Versuchspersonen noch eine Kopfrechenaufgabe machen. Die bekommen zum Beispiel zwei Zahlen, die müssen also wieder vortreten, bekommen zwei Zahlen, Zahl zum Beispiel 2043 und 87. Und die müssen dann in Schritten, in 87er Schritten von 2043 rückwärts zählen. Und wenn die einen Fehler machen, dann wird ihnen gesagt, Fehler, fangen Sie von vorne an. Also, das Ganze ist wirklich stressig. Und selbst wenn man die Aufgabe gut kennt, es funktioniert wahnsinnig gut. Es stresst unheimlich. Wir hatten auch eine Kontrollgruppe gehabt, die ein sehr ähnliches Verfahren durchgelaufen ist. Nur diese stressigen Elemente, die waren da nicht mit drin. Kann ich gerne gleich noch was zu sagen. Aus Zeitgründen überspringe ich das jetzt mal. Wichtig ist nur, wir hatten eben gestresste Versuchspersonen und wir hatten eine Kontrollgruppe, die nicht gestresst war. Also nicht gestresste Kontrollgruppe. Was kam raus? Was wir sehen ist, die gestressten Versuchspersonen, die haben nur ungefähr 85% ihres Geldes abgegeben. Die nicht gestressten Kontrollleute, die haben nur ungefähr 55% abgegeben. Also die gestressten, die haben ungefähr 30% mehr Geld abgegeben als die nicht gestressten Kontrollpersonen. Das galt aber nur für die besten Freunde oder für den besten Freund, aber nicht für fremde Leute. Also bei den fremden Leuten, da waren die Gestressten genauso wenig großzügig wie die nicht gestressten Leute. So, jetzt komme ich auf dieses hyperbolische Modell zu sprechen. Wir hatten eine mathematische Funktion an die das Entscheidungsverhalten der Versuchspersonen gefittert. Ich erspare Ihnen jetzt hier die Mathematik. Was Sie vielleicht mitnehmen sollten, ist dieses mathematische Modellieren. Das gibt uns eine Parameterschätzung. Das bedeutet, für jede Versuchsperson bekommen wir einen Parameter, den Parameter V. Und dieser Parameter V, der ist eine Zahl, der uns sagt, wie großzügig diese Versuchspersonen gegenüber ihren besten Freunden waren. Nicht gegenüber Fremden, sondern ihren besten Freunden. Das heißt, je größer dieser V-Parameter war, desto großzügiger waren die Versuchspersonen gegenüber ihren besten Freunden oder ihrer Familie und so weiter. Und wir hatten uns also gefragt, gibt es einen Unterschied in diesem V-Parameter zwischen den gestressten Versuchspersonen und den nicht gestressten Kontrollleuten? Und das gab es tatsächlich. Also der V-Parameter war größer bei den gestressten Leuten als bei den nicht gestressten. Das heißt also, nach akutem Stress sind die Versuchspersonen großzügiger gegenüber sozial-emotional nahestehenden Leuten, also gegenüber ihren Freunden, der Familie oder signifikant anderen Menschen, aber nicht gegenüber sozial-emotional entfernten Leuten, also irgendwelche entfernten Nachbarn, fremde Menschen und so weiter. Also die Frage war, die gestressten Versuchspersonen egoistischer? Können wir mit Nein beantworten? Nee, im Gegenteil. Die waren sogar viel großzügiger unter Stress als die nicht gestressten Kontrollleute. Ja, wie können wir das interpretieren? Wie können wir dieses Ergebnis interpretieren? Vor ungefähr 25 Jahren ist eine Alternativhypothese von Stress aufgestellt worden, die im Prinzip genau das Gegenteil ist von Kampf- oder Fluchtverhalten, nämlich die Tend-to-Befriend-Hypothese. Also Tend-to-Befriend, das kann man übersetzen als Fürsorge- und Freundschaftstendenzen oder Fürsorge- und Freundschaftshypothese. Und diese Tend-to-Befriend, also die Fürsorge- und Freundschaftshypothese, die besagt, dass Menschen Stress bewältigen, indem sie Hilfe und Unterstützung suchen. Und das tun sie, indem sie in Stresssituationen in ihre sozialen Beziehungen investieren. Das heißt, sie bieten potenziell kostspielige Hilfe für andere an. Das heißt, die werden netter zu anderen Leuten, weil sie daraufhin Hilfe und Trost und Schutz von diesen Leuten erwarten. Also, gestresste Leute, die werden netter. Die werden großzügiger, die werden netter, weil sie dafür Schutz und Hilfe im Gegenzug erwarten. Jetzt macht es aber keinen Sinn, zu jeder Person auf der ganzen Welt nett zu werden, denn nicht jede Person bietet Schutz oder Hilfe an. Also wenn sie gestresst sind, dann ist es nicht irgendeine fremde Person auf der Straße, die ihnen hilft, sondern das sind ihre Freunde und ihre Familie, die ihnen hilft. Und deswegen macht das Sinn, dass man vor allem in Freunde, Familie und sozial nahestehende Leute investiert. Denn das sind diejenigen, die einem Schutz und Hilfe anbieten können und eben nicht irgendwelche fremden Leute. Also das Ganze nochmal zusammengefasst. Stress verändert unser soziales Diskontieren. Stress verstärkt unsere Großzügigkeit gegenüber sozial-emotional nahestehenden anderen Menschen, aber nicht gegenüber sozial-emotional entfernteren Menschen oder Fremden. In einer Nachfolgestudie hatten wir uns dann gefragt, was denn jetzt verantwortlich ist für diese erhöhte Großzügigkeit unter Stress. Unter Stress kommt es zur Ausschüttung von Cortisol, Noradrenalin in einer zeitabhängigen Folge. Und wir hatten uns gefragt, was macht denn jetzt diese Effekte? Ist es Cortisol, ist es Noradrenalin, die Kombination aus beiden oder vielleicht was ganz anderes? Und das hatten wir mit einer psychopharmakologischen Studie beantwortet. Das ist auch von meiner Mitarbeiterin Sophia Magitai durchgeführt worden. Dazu hatten wir Versuchspersonen Medikamente gegeben. Und zwar hatten wir einer Gruppe von Versuchspersonen das Medikament Hydrocortison gegeben. Hydrocortison ist im Prinzip Cortisol. Das heißt, wir haben den Leuten Cortisol gegeben. Einer anderen Gruppe von Leuten haben wir ein Medikament namens Yohimbin gegeben. Yohimbin verstärkt die Aktivität von Noradrenalin. Das heißt, diese Leute, die hatten eine verstärkte Noradrenalin-Aktivität. Dann hatten wir eine dritte Gruppe von Versuchspersonen, die haben beide Medikamente bekommen, also Hydrocortison und Yohimbin zusammen. Das heißt, bei denen hatten wir sowohl Cortisol als auch Noradrenalin verstärkt. Und eine vierte Gruppe hatte Placebo bekommen. Und danach hatten die Versuchspersonen die soziale Diskontierungsaufgabe gemacht, die ich Ihnen gerade schon mal erklärte. Hier sind die Ergebnisse. Was wir sehen, wenn Sie hier wieder hier gucken, wie viel Geld abgegeben wurde an die sozial nahestehendsten Leuten. Die Leute, die Hydrocortison bekommen hatten, also die Cortisol-Leute, die hatten in dieser Studie ungefähr so 75% im Durchschnitt ihres Geldes abgegeben an die besten Freunde. Die Placebo-Leute wiederum hatten nur 50% abgegeben. Also auch hier wieder waren die Hydrocortison-Leute, die Cortisol-Leute, die waren wesentlich großzügiger als die, die nur Placebo bekommen hatten. Und wenn man diese Kurven, die ich Ihnen hier zeige, vergleicht mit der Abbildung, die ich Ihnen gerade eben gezeigt hatte, wie die sozialen Diskontierungskurven nach Stress, nach natürlichem Stress aussehen, dann sehen wir, die sehen ziemlich ähnlich aus. Also Hydrocortison scheint bei Großzügigkeit das zu machen, was wir bei normalem Stress eben auch beobachtet haben. Also das ist Cortisol und Placebo. Was ist denn jetzt mit den Leuten, die Yohimbin bekommen haben, also wo wir die Noradrenalin-Aktivität auch verstärkt haben? Die füge ich jetzt mal da hinzu. Das sieht dann so aus. Die lagen also irgendwo dazwischen. Auch hier hatten wir wieder mathematisch das Verhalten modelliert und wieder, wie eben auch, diesen V-Parameter bestimmt. Nochmal zur Erinnerung, der V-Parameter ist eine Zahl für jede einzelne Versuchsperson, die uns sagt, wie großzügig diese Versuchspersonen gegenüber ihren Freunden oder ihrer Familie sind. Also das ist mal der V-Parameter. Schauen wir uns erstmal an, wie der V-Parameter aussieht bei den Versuchspersonen, die Cortisol bekommen haben, relativ zu Placebo. Was wir sehen ist, diejenigen, die Cortisol bekommen haben, das sind diese hier, haben tatsächlich einen deutlich höheren V-Parameter als die, die Placebo bekommen haben. Also Cortisol scheint die Großzügigkeit gegenüber sozial, emotional nahestehenden Personen zu erhöhen. Das, was wir eben beim natürlichen Stress auch gesehen haben. Jetzt gab es aber, wie gesagt, nicht nur Cortisol, sondern auch Yohimbin. Also wir haben auch die Noradrenalin-Aktivität verstärkt. Wie sah das aus? Das sah so aus. Und besonders interessant sind diese Leute hier. Das ist der V-Parameter von den Leuten, die auch Hydrocortison bekommen haben, aber eben zusätzlich auch noch Yohimbin bekommen haben. Also bei diesen Leuten haben wir Cortisolaktivität erhöht und die Noradrenalin-Aktivität erhöht. Und wir sehen, der V-Parameter ist plötzlich wieder runtergegangen. Also Cortisol scheint Großzügigkeit zu erhöhen, aber Noradrenalin scheint diesem Effekt wieder entgegenzuwirken und bringt die Großzügigkeit wieder auf Placebo-Niveau zurück, also auf das normale Niveau zurück. Also das Ganze zusammengefasst, Cortisol fördert Großzügigkeit, aber nur gegenüber einem engen Kreis von Freunden und Familie und nicht gegenüber sozial-emotional entfernten Personen. Also genau das, was wir eben auch bei natürlichem Stress beobachtet haben. Und Noradrenalin wirkt der großzügigkeitsfördernden Wirkung von Cortisol entgegen. Also, Cortisol scheint Tender Befriend, also diese freundschaftlichen Tendenzen, zu verstärken. Und Noradrenalin hingegen hemmt diese prosozialen Tendenzen. Also ganz zusammengefasst, Stressbotenstoffe scheinen es also nicht aggressiver oder egoistischer zu machen, sondern im Gegenteil, unter dem Einfluss des Stresshormons Cortisol werden wir großzügiger. Muss ich wieder die Frage stellen, ist das jetzt der Weisheit letzter Schluss? Ist es das Schlusswort hier? Fördert Stress also wirklich Großzügigkeit und Altruismus? Was ist denn mit der ganzen Evidenz für Kampf- oder Fluchtreaktionen, die ich Ihnen am Anfang dieser Vorlesung heute gezeigt habe? Also da gibt es ja ziemlich viele Studien zu. Sind sie denn jetzt alle falsch? Ist das denn alles Quatsch, was ich gerade am Anfang gesagt habe? Naja, also wenn wir uns die Ergebnisse dieser psychopharmakologischen Studie von gerade nochmal angucken, da sehen wir schon, dass wir vermutlich nicht die ganze Geschichte sehen. Also stimmt, Cortisol macht uns großzügiger oder man kann sogar sagen altruistischer. Also wir akzeptieren ja Kosten, um anderen Leuten zu helfen. Also Cortisol macht uns altruistischer, aber wir haben auch gerade schon gesehen, die Wirkung von Noradrenalin, die wirkt dem Ganzen entgegen, macht uns wieder weniger großzügig. Wenn ich jetzt in die Literatur gucke und schaue, was für Belege finde ich denn jetzt für Tanner Befriend, also für Stress macht uns netter oder für Kampf oder Flucht, dann finden wir für Tanner Befriend, also für die nettmachenden, die großzügig machenden Effekte von Stress, finde ich einen ganzen Berg an Belegen. Aber ich finde eben, das habe ich Ihnen eben schon gezeigt, ich finde eben auch einen ganzen Berg an Literatur, die belegt, dass wir Kampf- oder Fluchtverhalten zeigen. Und zwar nicht nur bei Tieren, sondern auch bei Menschen. Also antagonistische, gereizte Reaktionen. Und um das Ganze sogar noch verwirrender zu machen, vor 3 Jahren ist eine Meta-Analyse publiziert worden. Das ist eine Studie, wo sich einfach ganz viele verschiedene Studien angeschaut wurden. Und da hat man sich gefragt, macht uns Stress jetzt großzügiger, also prosozialer oder eher antisozialer? Und die haben gefunden, naja, es gibt eben viele Belege, dass es uns großzügiger macht. Es gibt auch viele Belege, dass es uns gerade nicht großzügiger macht. Und alles zusammengenommen gibt es ein ganz großes Fragezeichen. Also wir wissen es einfach nicht. Okay. Betrachten wir einfach mal eine Situation, die für uns Menschen extrem stressig ist. Bei Tieren ist das Ganze klar. Wenn ich als Zebra von einem Löwe gejagt werde, bin ich gestresst. Was stresst uns denn als Menschen? Eine soziale Situation, die uns extrem stresst, sind Konflikte zwischen Gruppen, also Krieg. Was passiert im Krieg? Soldaten, die im Krieg sind, die schießen auf den Feind. Das heißt, die zeigen ein ziemlich antagonistisches Verhalten. Also das ist ein relativ aggressives Verhalten, nämlich die schießen den Feind tot. Gleichzeitig aber riskieren die ihr eigenes Leben im Krieg für eine größere Sache. Das können verschiedene Dinge sein. Also manche Leute sind motiviert, in den Krieg zu ziehen, um eine Sache, die ihnen wichtig ist, zu schützen. Also ihre Freunde, Familie oder Mitmenschen zu schützen. Oder sie kämpfen für Frieden oder für die Nation oder Ehre oder was auch immer. Also das heißt, die sind bereit, ihr eigenes Leben zu riskieren. Man sieht hier also schon, hier gibt es beide Elemente, über die ich bereits gesprochen habe. Es gibt Kampfelemente. Klar, also Krieg ist Kampf. Also Kampf gibt es hier, Aggression, der Feind wird totgeschossen. Und es gibt ein hyperaltruistisches Verhalten, nämlich die Leute, die sich in diesen Kampfhandlungen beteiligen, sind bereit, ihr eigenes Leben zu riskieren für irgendeine Sache, die ihnen wichtig sind oder vielleicht auch nur, weil sie Befehle befolgen wollen. Also vielleicht verstärkt Stress sowohl aggressive Kampf- oder Fluchtreaktionen als auch altruistische Tend-and-Befriend-Tendenzen. Also vielleicht finden wir, ist die Frage entweder oder die falsche Frage, sondern beides stimmt. Aber es kommt eben darauf an, mit wem man es zu tun hat. Man bekämpft den Feind und beschützt den Freund. Gucken wir uns nochmal diese beiden Theorien an. Also Tend and Befriend, also dieses Befreundungsverhalten, ist eine Bewältigungsstrategie, also auf Englisch ein Coping Style. Also nochmal, nach dieser Idee investieren gestresste Leute in diejenigen Menschen oder in diejenigen sozialen Gruppen, die ihnen sozial nahestehen und in stressigen Zeiten Hilfe und Trost spenden können. Also, ich kann das Ganze zusammenfassen, wenn sie gestresst sind, dann seien sie nett zu ihren Freunden. Kampf oder Flucht ist eine konfrontative Strategie, um den Stressor zu beenden. Also man läuft weg oder man bekämpft den Stressor. Das passiert in Bedrohungssituationen. Bedrohung kommt eben von dem Löwen oder bei uns Menschen. Bedrohung in Konfliktsituationen kommt von den Feinden oder vom Gegner. Das wird in der Literatur als Outgroup bezeichnet. Also eine andere Gruppe, die Feinde oder die Gegner darstellen. Die sind die Bedrohung und die bekämpfe ich. Also deswegen Aggression wird gegen die Outgroup gezeigt, also gegen die Feinde oder die Gegner. Also, man kann das so zusammenfassen, bekämpfe den Feind. Also, wenn sie gestresst sind, seien sie nett zu ihren Freunden und bekämpfe den Feind. Und das war der Grund für unsere Hypothese. Wir hatten die Hypothese aufgestellt, dass Stress konfrontative und unterstützende Tendenzen fördert, also Kampf oder Flucht und Tend-and-Befriend-Verhalten. Aber der soziale Kontext spielt eine Rolle. Wir finden prosoziale Unterstützung der In-Group, also unserer Freunde, unserer Familie und so weiter, und Aggression oder zumindest konfrontatives Verhalten gegen die Outgroup, also Feinde, Gegner, was auch immer. Und beide Tendenzen werden durch unterschiedliche Aspekte der neurophysiologischen Stressreaktion verstärkt. Also Cortisol führt zur prosozialen Unterstützung der In-Group und Noradrenalin führt zur Aggression oder zumindest zur Konfrontation mit der Outgroup. Also hier die Hypothese nochmal zusammengefasst. Cortisol fördert die Zusammenarbeit innerhalb der einen Gruppe, also der In-Group, und Noradrenalin fördert Aggression oder Konfrontation mit der gegnerischen Gruppe, also der Outgroup. Diese Hypothese hatten wir vor kurzem getestet. Wir hatten mit Versuchspersonen eine Aufgabe gemacht, die ziemlich kompliziert ist. Ich versuche, Ihnen jetzt so einfach wie möglich zu erklären. Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind eine Versuchsperson bei uns im Labor. Sie kommen also ins Labor und ich erkläre Ihnen jetzt die Aufgabe. Die Studie wurde durchgeführt von meiner Doktorandin Luca Lübken und meinem ehemaligen Masterstudenten Damon Dashtil. Die hatten das also gemacht. Also, Sie kommen jetzt als Versuchsperson zu uns ins Labor, sitzen vor dem Computer und wir sagen Ihnen, wir spielen jetzt ein Spiel mit Ihnen. Und in diesem Spiel werden Sie mit zwei anderen Spielern zusammen ein Team bilden. Und Sie werden als Team von drei Leuten mehrere Runden gegen verschiedene gegnerische Teams spielen. In jeder Runde spielen Sie gegen ein neues Team. Und ich erkläre Ihnen jetzt die Spielregeln. Und diese Spielregeln sind die gleichen in jeder Runde. Als allererstes, wie machen wir denn überhaupt diese Teams? Wie fügen wir die Teams zusammen? Also Sie werden vor dem Spiel mit zwei weiteren Spielern zusammengetan, zu einem Team, zu einer Gruppe von jeweils drei Spielern. Und wir hatten, das haben wir tatsächlich gemacht, wir hatten vor dem Experiment unter anderem die Persönlichkeit gemessen und wir hatten die Teams auf Basis der Persönlichkeitsprofile gebildet, sodass alle Leute, die ein gleiches oder ein ähnliches Persönlichkeitsprofil hatten, eben innerhalb eines Teams waren. Das waren also die Teammitglieder. Sie kommen also ins Labor, Sie werden mit zwei weiteren Leuten zusammengetan, und diese Leute haben ein ähnliches Persönlichkeitsprofil. Und dann spielen sie gegen drei verschiedene Gegnerteams nacheinander, die auch jeweils aus drei Spielern bestehen, mit jeweils unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen. Also die haben eine andere Persönlichkeit als sie. So, sie sind Mitglied des Dreieckteams. Ihr Team nennen wir Dreieck und in der nächsten Runde spielen sie gegen ein gegnerisches Team, das nennen wir jetzt mal das Kreisteam, das ist ihr Gegnerteam. Zu Beginn jede Runde erhält jeder Spieler in jedem Team 10 Euro Startgeld. Also Sie bekommen 10 Euro, die anderen beiden Teammitglieder von Ihnen bekommen 10 Euro und die drei Mitglieder des gegnerischen Teams, die bekommen auch jeweils 10 Euro Startgeld. Dann wird ein Würfel geworfen und dieser Würfel bestimmt, wer zuerst anfängt. Und das andere Team hat jetzt diesen Würfel gewonnen, das heißt, das andere Team fängt an. Das Spiel zuerst. Die treffen also irgendeine Entscheidung. Und die Entscheidung, die das gegnerische Team fällt, die wirkt sich auf ihr Budget aus. Zum Beispiel spielen jetzt eine Runde und in dieser Runde hat das gegnerische Team sich entschlossen, Ihnen, also jedem Mitglied Ihres eigenen Teams, 2 Euro wegzunehmen. Das gegnerische Team klaut Ihnen 2 Euro. Also, jedes Mitglied Ihres Teams, also Sie und die anderen beiden, hatten 10 Euro zu Anfang. Aber das gegnerische Team hat ihnen jetzt gerade 2 Euro weggenommen, hat ihn geklaut. Das heißt, jeder von ihnen hat jetzt nur noch 8 Euro übrig. Also ihr Budget reduziert sich von 10 auf 8 Euro. So, und jetzt hier muss ich Ihnen was sagen unter uns. Wir nennen das Aggression. Aggression in Anführungsstrichen, weil so eine richtige Aggression ist das natürlich nicht. Aber in der Literatur wird das als Aggression beschrieben. Also wir hatten die Aggression der Outgroup, der gegnerischen Gruppe, die hatten wir manipuliert. Und zwar gab es einige Gegnergruppen, die hatten gar nichts weggenommen. Andere gegnerische Gruppen, die hatten 2 Euro weggenommen, wie in dem Beispiel gerade. Und wiederum andere richtig gemeine gegnerische Gruppen, die hatten sogar 5 Euro von ihnen weggenommen. Also wir hatten unterschiedliche Aggressionshöhen dieser Outgroup. Gut, also in dem Beispiel gerade hatte die Outgroup, die gegnerische Gruppe, hat ihnen 2 Euro, also ihnen und den anderen Teammitgliedern von ihnen 2 Euro weggenommen. So, und jetzt sind Sie dran. Sie können jetzt eine Entscheidung treffen. Ihnen verbleiben also 8 Euro und diese 8 Euro, die können Sie auf 3 Pools verteilen. Was heißt Pool? Sie können Ihr Geld in diese Pools tun. Es gibt einen Keep-Pool. Dieser Keep-Pool bedeutet, ein bisschen komischer Name, aber das bedeutet, jeden Euro, den Sie in diesen Keep-Pool tun, den behalten Sie selber. Also am Ende des Experiments können Sie das Geld, was da drin ist, können Sie selber mit nach Hause nehmen. Wenn Sie also da ganz viel Geld reintun, dann maximieren Sie Ihren Eigennutzen. Es gibt einen Within-Group-Pool. Hier gibt es dieses ganz komplizierte Wort parochiale Kooperation. Das bedeutet, jeden Euro, den Sie in diesem Pool tun, den verlieren Sie, aber Ihre anderen Teammitglieder, die profitieren. Die kriegen also Geld raus davon. Das heißt, Sie haben Kosten, Sie verlieren Geld, aber Ihr eigenes Team profitiert. Und dann gibt es Between-Group-Pool, einen dritten Pool, den sogenannten parochialen Wettbewerb, wieder so ein kompliziertes Wort. da passiert was Ähnliches. Also jeden Euro, den Sie da reintun, der ist für Sie auch weg. Ihre eigenen Teammitglieder profitieren davon, aber gleichzeitig nehmen Sie der gegnerischen Gruppe, jedem Mitglied der gegnerischen Gruppe, nehmen Sie Geld weg. Das heißt, damit schaden Sie der gegnerischen Gruppe. Das Ganze ist ziemlich kompliziert. Lassen Sie mich das vielleicht nochmal ein bisschen einfacher erklären, was diese drei Pools sind. Also nochmal, jeden Euro, den Sie in den Keep-Pool investieren, das behalten Sie selber. Können Sie mit nach Hause nehmen am Ende des Experiments. Das heißt, hier maximieren Sie Ihren Eigennutz. Jeden Euro, den Sie in den Within-Group-Pool investieren, da verlieren Sie Geld, aber Ihre anderen Teammitglieder profitieren davon. Das heißt, es ist eine altruistische Entscheidung in dem Sinne, dass Sie Kosten haben und andere profitieren davon. Also Ihre Teammitglieder, die profitieren davon. Das nennen wir In-Group-Kooperation. Also Sie kooperieren mit Ihren In-Group, mit Ihren anderen Teammitgliedern. Jeden Euro, den Sie in den Between-Group-Pool tun, das Geld, das verlieren Sie auch. Auch hier profitieren Ihre Teammitglieder Ihres eigenen Teams. Aber gleichzeitig verlieren die Mitglieder des gegnerischen Teams Geld. Das heißt, auch das ist eine altruistische Entscheidung, sie verlieren ihr Geld. Ihr eigenes Team profitiert davon. Also die anderen beiden Spieler ihres Teams, die profitieren davon. Die stehen danach besser da. Und gleichzeitig fügen sie dem Outgroup-Team, dem gegnerischen Team, fügen sie Schaden zu, denn sie verlieren Geld. Wir haben also In-Group-Kooperation plus Outgroup-Schaden. Das Ganze noch einfacher ausgedrückt. Der Keep-Pool ist Eigennutzenmaximierung, der Within-Group-Pool ist altruistische Hilfe des eigenen Teams und der Between-Group-Pool ist altruistische Hilfe des eigenen Teams plus Schaden des gegnerischen Teams. Wie gesagt, relativ kompliziert diese Aufgabe. Wir hatten sehr ausführlich und sehr lange unseren Versuchspersonen erklärt und wir hatten auch ganz viele Beispielrunden und Übungsrunden gemacht, dass sie es wirklich verstanden haben, worum es hier geht. Und dann hatten wir unseren Versuchspersonen die gleichen Medikamente gegeben wie gerade eben auch, also Hydrocortison, was Cortisol, im Prinzip Cortisol ist, Uribin, was Noradrenalin verstärkt, die Kombination aus beiden und Placebo. Und dann hatten die Versuchspersonen diese Aufgabe gespielt, die ich gerade erklärt habe. Was kam raus? Wir haben die Versuchspersonen ihr Geld aufgeteilt. Schauen wir uns erstmal den Within Group Pool an. Also wie viel Geld haben die verschiedenen Versuchspersonen da reingesteckt? Nochmal, jeder Euro, der da reinkommt, ist eine kostspielige, also eine altruistische Hilfe des eigenen Teams. Und hier sehen wir das. Schauen Sie sich mal diesen blauen Bar an. Das sind die Versuchspersonen, die Hydrocortison bekommen hatten. Das sind also die Versuchspersonen, die am meisten Geld, am meisten Euro in den Within Group Pool investiert haben. Mit anderen Worten, wenn wir Cortisol erhöhen, dann fördert das die altruistische Hilfe der eigenen Gruppe. Also die Leute, die Cortisol bekommen haben, die Hydrocortison bekommen haben, die haben ihr Geld vor allem so investiert, dass ihre eigenen Teammitglieder davon profitieren. Was ist mit dem Between-Group-Pool? Der Between-Group-Pool nochmal ist die Hilfe des eigenen Teams plus Schaden des gegnerischen Teams. Da ist es vor allem diese orangene Bar, der ist am höchsten. Das sind die Leute, die Uribin bekommen haben. Uribin verstärkt die Aktivität von Noradrenalin. Also diejenigen, bei denen die Noradrenalin-Aktivität verstärkt wurde, die haben ihr meistes Geld in den Between-Group-Pool investiert. Das heißt, die haben ihr Geld so investiert, dass zwar auch die eigenen Teammitglieder profitieren, aber vor allem das gegnerische Team beschädigt wird. Also Uribin fördert Schaden des gegnerischen Teams. Das Ganze zusammengefasst, wir haben gesehen, dass Noradrenalin die Konfrontation zwischen Gruppen fördert, also die Geldzuweisung zu dem Between-Group-Pool, also was Hilfe der eigenen Gruppe plus Schaden der Out-Group, der gegnerischen Gruppe, impliziert, das nahm nach Verabreichung von Uribin zu. Also wenn wir Noradrenalin verstärken, dann schlagen die auf das gegnerische Team ein. Cortisol dagegen fördert die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, also die Geldzuweisung zu dem Within-Group-Pool, von der die eigene Gruppe profitiert, ohne die gegnerische Gruppe zu benachteiligen, die nahm nach Verabreichung von Hydrocortison zu. Und das Ganze noch mehr zusammengefasst, wir hatten zu Beginn meines Vortrags gehört, dass Stress zur Ausschüttung der Botenstoff, des Hormons Cortisol und des Botenstoffs Noradrenalin führt. Das haben wir gerade gesehen, Cortisol fördert Altruismus gegenüber der In-Group, also gegenüber Freunden, und Noradrenalin fördert die Konfrontation mit den Gegnern. Beide Komponenten, also Noradrenalin und Cortisol, sind ja Teile derselben Stressreaktion. Das heißt, beide Tendenzen, also sei nett zu Freunden und bekämpfe den Feind, die werden gleichzeitig durch Stress verstärkt. Wir können das aber experimentell dissoziieren, wie wir gerade eben gesehen haben. Diese Erkenntnisse, die wir hier gefunden haben, die zeigen natürlich, was Stress oder die neurophysiologischen Komponenten der Stressantwort, was die mit unserem Sozialverhalten machen. Aber diese Erkenntnisse, die gehen eigentlich über diese grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnisse hinaus. Nämlich, die helfen auch, Faktoren zu verstehen, die der Wir-gegen-die-andere-Mentalität und, wenn man das Ganze so wirklich generalisieren und auf die Spitze treiben möchte, sogar der zunehmenden Polarisierung der Welt zugrunde liegt. Vielleicht ein bisschen groß gegriffen, ich kommentiere das aber gleich nochmal. Also, was wir gerade gesehen haben in dem Experiment ist, die Leute haben sich auf ihre eine Gruppe konzentriert und haben auf den Gegner eingeschlagen. Das ist nichts anderes als eine Polarisierung, was wir hier gerade beobachtet haben. Und das ist im Prinzip das Spielbuch populistischer Autokraten, was wir sehen. Das sieht man bei ganz vielen Autokraten, die machen den Leuten Angst. Die haben eine Rhetorik, die den Leuten Angst macht. Was ist Angst? Angst macht Stress. Und wir haben gerade gesehen, unter Stress konzentriert man sich auf die eigene Gruppe und distanziert sich vom Gegner oder schlägt sogar auf den Gegner ein. Wer auch immer der Gegner ist, der wahrgenommene Gegner. Ob das jetzt Hautfarbe ist oder ob das Ausländer sind oder Juden oder wer auch immer. Also man richtet sich gegen den Gegner. Das ist genau das, was das Spielbuch ist, was von vielen Autokraten verwendet werden. Gut, das ist eine ziemlich große Interpretation, die ich hier gerade gemacht habe. Also, wir sind natürlich nicht naiv. Selbstverständlich gibt es einen gigantischen Unterschied in der Höhe der Einsätze zwischen einem Laborexperiment, das, was wir gerade gesehen haben, und einem echten, realen Konflikt, also wie zum Beispiel Krieg. In einem Krieg riskieren die Leute ihr Leben. In dem Experiment, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, da geht es um 10 Euro oder sowas. Das ist natürlich ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen muss man vorsichtig sein mit den Aussagen von gerade und auch mit der Generalisierung, wie stark das zu generalisieren ist. Aber vor einem knappen Jahr wurde eine Studie publiziert, das ist ein theoretischer Artikel, rein theoretischer Artikel über die Neurobiologie des Krieges. In diesem Artikel geht es um echten Krieg, nicht um so Laborkonflikte wie das, was wir gerade gesehen haben, sondern um echten, realen Krieg. Und in diesem Artikel wurde exakt das theoretisch vorhergesagt, was wir im Labor gefunden haben. Also was hier genau vorhergesagt wurde im Kontext realer Kriege, ist das, was wir tatsächlich im Labor gefunden haben. Also vermittelt durch den Stress des Krieges werden Ressourcen mobilisiert, um der eigenen Gruppe zu helfen. Und gleichzeitig führt dieser kriegsrelatierte Stress zu einer Hyperfeindseligkeit gegenüber den Gegnern. Also nochmal, man muss natürlich unsere Labordaten mit Vorsicht generalisieren. Man muss da also aufpassen. Es kann aber durchaus sein, dass die Stressmechanismen, die wir im Labor gefunden haben, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, dass die so stark sind und so in uns drin stecken, dass sie nicht nur in realen, echten Konflikten wie echten Kriegen eine Rolle spielen, sondern sogar bei so geringen Einsätzen wie ein paar Euro im Labor zu beobachten sind. Und dass es nicht ein totaler Quatsch ist, was ich Ihnen hier gerade erzähle, das sieht man auch in vielen Artikeln, die man so in den Medien sieht. Also hier ist zum Beispiel ein Artikel aus der Financial Times, wo Altruismus und Adrenalin, also genau die beiden Dinge, über die ich gerade die ganze Zeit gesprochen habe, Adrenalin, also Altruismus und Adrenalin als Motivator für die Motivation von US-Amerikanern in Verbindung gebracht wird, sich im Krieg in der Ukraine zu engagieren. Gut, also zurück zur Ausgangsfrage, was finden wir jetzt nach Stress, tend to befriend, also eher nett sein zu anderen oder Kampf oder Flucht? Die Antwort ist, wir finden beides. Gestresste Menschen werden sowohl hilfsbereiter als auch feindseliger, aber es kommt darauf an, mit wem man das zu tun hat. Also hilf dem Freund, bekämpfe den Feind. Und beide Tendenzen stehen im Zusammenhang mit unterschiedlichen Komponenten der neurohormonellen Stressreaktion. Cortisol fördert altruistische Hilfe der Freunde und Noradrenalin fördert Konfrontation mit den Gegnern. An dieser Stelle möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die diese ganzen Studien durchgeführt haben. Also ich stehe jetzt und erzähle Ihnen was, aber die eigentliche Arbeit wurde von meinen Mitarbeiterinnen und meinen Mitarbeitern gemacht. Vor allem Luca Lipken, eine Doktorandin von mir, die gerade fertig wird. Dawad Dashti, ein Masterand bei mir, der mittlerweile in Zürich promoviert, Duman Saidisarui und Sophia Magitai, sowie eine Reihe von vielen anderen Leuten, die maßgeblich zum Erfolg dieser Studien beigetragen haben. Ich möchte mich auch bei meinem gesamten Team bedanken und bei Ihnen für Ihr Interesse, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Vielen Dank.
Das war der Psychologe Tobias Kalenscher darüber, wie Stress unser Sozialverhalten verändert. Sein Vortrag hatte den Titel Paradox gestresst, wie unser Gehirn entscheidet, wem wir helfen. Er hat diesen Vortrag am 4. Dezember 2025 in Düsseldorf gehalten, und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Forschung im Fokus. Die ist Teil des Bürgeruniversitätsprogramms der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deutschlandfunk.
Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, die Psychonauten.
Und ich laufe da über dieses Festival und ich habe aber das Gefühl, dass ich auf einem anderen Planeten laufe.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer.
Rausch, Ekstase, Wiedergeburt. Wir reisen an die Grenzen des Bewusstseins, dorthin, wo wir unsere eigenen Überzeugungen in Frage stellen müssen.
I mean, no one had ever done it before, so we had no idea whether this would actually work.
Die neue Staffel von Deep Science.
Alle Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Jetzt abonnieren, damit ihr nichts verpasst.